Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, ich grüße Sie. Die Regionalwahlen in Spanien galten als richtungsweisend für die landesweiten Parlamentswahlen. Letztlich waren sie sogar mehr als das. Nach dem schlechten Abschneiden seiner sozialistischen Partei löste Ministerpräsident Sanchez das nationale Parlament auf und kündigte vorgezogene Neuwahlen an. Wir besprechen gleich, wie die Wahl in der Region Katalonien ausging und was das für die dortige Unabhängigkeitsbewegung bedeutet. Außerdem geht es um einen festgefahrenen Konflikt in den Niederlanden. Vor allem wegen der intensiven Landwirtschaft ist die Stickstoffbelastung deutlich zu hoch. Welche Folgen das für das tägliche Leben hat und wie mögliche Auswege aussehen, darüber reden wir ebenfalls. Schön, dass Sie dabei sind. In weniger als 2 Monaten soll in Spanien vorzeitig neu gewählt werden. Also kurz nachdem Spanien zum 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Der Grund: Die konservative Opposition hat bei den Regionalwahlen am Sonntag deutliche Gewinne eingefahren. Sanchez' sozialistische Partei PSOE und das regierende Linksbündnis wurden abgestraft. Wir wollen uns genauer anschauen, was das Wahlergebnis für die Region Katalonien bedeutet und die dortige Unabhängigkeitsbewegung, um die es in den letzten Jahren verhältnismäßig ruhig geworden zu sein scheint. Ich bin jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Franca Welz. Frau Welz, mit Spannung war ja das Wahlergebnis aus der katalanischen Hauptstadt Barcelona erwartet worden. Dort trat die linksalternative Bürgermeisterin Ada Colau unter anderem gegen Xavier Trias an, der Kandidat der konservativen Unabhängigkeitspartei Junts. Trias hat jetzt am Sonntag die Wahl für sich entschieden. Wie konnte er überzeugen?
Also in Barcelona, da haben wir etwas gesehen, was die Kommunal- und Regionalwahlen im Allgemeinen oft gekennzeichnet hat. Das waren nämlich in den seltensten Fällen Wahlen für etwas oder jemanden, sondern vor allem gegen etwas oder jemanden. Also aufs Land gesehen gegen die linken Kräfte. Neben den Sozialdemokraten von Ministerpräsident Pedro Sanchez hat ja auch der kleine Koalitionspartner Unidas Podemos ordentlich federn lassen müssen. Und in Barcelona war es also weniger eine Wahl für Trias als eine gegen Ada Colau. Und der 76-Jährige hatte nämlich selbst auch gar nicht damit gerechnet, dass er sich mit hauchdünnem Vorsprung durchsetzen würde. Ob es jetzt aber tatsächlich mit dem Wiedereinzug ins Rathaus klappt, er war ja von 2013 bis 2015 schon mal Stadtoberhaupt, das ist noch nicht sicher, denn sicher ist Trias wirklich erst, wenn seine Konkurrenten es nicht doch noch schaffen, genügend Unterstützung von den Linken einzuholen. Also es bleibt da immer noch spannend.
Trias ist ja, wie gesagt, der Kandidat der Unabhängigkeitspartei Junts, der auch Carles Puigdemont angehört. Nochmal zur Erinnerung, Puigdemont ließ 2017 als damaliger katalanischer Regionalpräsident dieses illegale Referendum über die Unabhängigkeit durchführen. Er wurde des Amtes enthoben, angeklagt und lebt inzwischen in Exil in Belgien. Jetzt scheint es zumindest hier aus Deutschland so, als sei es zuletzt in Spanien um das Thema Unabhängigkeit von Katalonien ruhiger geworden. Täuscht dieser Eindruck?
Nein, also der täuscht nicht. Im Kommunalwahlkampf in Barcelona hat die Unabhängigkeit zum Beispiel so gut wie keine Rolle gespielt. Da ging es wirklich um die Probleme der zweitgrößten Stadt Spaniens. Und Unabhängigkeit zieht da offenkundig nicht mehr. Also darum hat auch Trias übrigens vor allem für saubere und sichere Straßen gekämpft, versprochen, Barcelona werde unter ihm wieder in der Champions League der Metropolen wie New York, Paris oder Amsterdam spielen. Und er hat den bezeichnenden Satz gesagt, der Bürgermeister von Barcelona geht nicht auf den Balkon und ruft die Unabhängigkeit aus.
Jetzt ist es so, dass nicht nur in Katalonien, auch in anderen Landesteilen die rechtspopulistische Partei Vox viele Erfolge hat. In Katalonien ist es jetzt aber so, dass sie sogar in alle Parlamente der Provinzhauptstädte einzieht. Was heißt das für den Unabhängigkeitskampf in Katalonien?
Ja, also das ist schon bemerkenswert, denn der Aufstieg von Vox, der war ja eng mit dem Versuch Puigdemonts verbunden, die Unabhängigkeit Kataloniens mit der Brechstange durchzusetzen. Und Vox wollte ja eigentlich auch wirklich mit aller Härte gegen die Separatisten vorgehen. Und das Ganze hätte ja, also was Puigdemont da versucht hat, Spanien beinahe zerrissen. Also da kann man, glaube ich, nicht drum herum reden. Aber interessant ist, dass seitdem viele Befürworter eines eigenen Staates ein bisschen müde geworden sind. Andere Sorgen haben. Barcelona zeigt das sehr gut. Erst hat hat die Pandemie die Stadt hart getroffen. Die lebt ja vor allem von Touristen und auch leidet auch unter ihnen, von den vielen Ankündigungen während der Pandemie. Man werde lernen, die Gelegenheit nutzen, hier vieles besser zu machen. Ist nichts übrig geblieben. Also die Stadt ist so voll wie eh und je, womöglich noch voller. Dann kam die Inflation, der Wassermangel und all das hat den Katalonien-Konflikt eigentlich immer stärker in den Hintergrund gedrängt. Auch wenn das natürlich nicht alle so sehen. Also mehrheitlich ist die Unabhängigkeit da kaum noch Thema. Und Experten sagen, die katalanische Gesellschaft habe ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und es gehe da wieder um die alten Themen. Sicherheit, Verkehr, Tourismus und so weiter. Die Normalität sei zurück, zumindest für den Moment. Aber es gibt auch welche unter den Separatisten, die die nationale Wahl durchaus im Blick haben und zum Teil sogar ganz explizit darauf hoffen, dass es eine Koalition der konservativen Volkspartei mit Vox gibt. Denn die alte Konfrontation mit einer Regierung, wo auch dann extreme Rechte vertreten drin sind, die könnte, so das Kalkül der Unabhängigkeitsbewegung, wieder neuen Auftritt verleihen. Und dem wohnt dann doch eine gewisse Ironie inne.
Unsere Korrespondentin Franka Welz über die Regionalwahlen in Spanien und deren Bedeutung für die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Vielen Dank. Niederlande und ihr Stickstoffproblem. Durch die intensive Landwirtschaft, die Niederlande liegen weltweit auf Platz 2 der Agrarexporteure nach den USA, ist die Stickstoffbelastung viel zu hoch. So richtig vom Fleck scheint die Debatte seit Jahren nicht zu kommen. Doch wie grundlegend die Stickstoffkrise die Niederlande beeinflusst, das Land regelrecht lähmt, und zwar in zahlreichen Lebensbereichen, das dürfte in der Ferne nicht allen bewusst sein. Eine entscheidende Rolle bei der Frage nach Lösungsansätzen spielen die Provinzregierungen. Bei den Parlamentswahlen Mitte März wurde die Bauernbürgerbewegung BBB in allen Provinzen größte Partei. Die Provinzparlamente stimmen heute über die Zusammensetzung des niederländischen Senats ab. Und der starke Einfluss der BBB wird das Regieren für Ministerpräsident Rutte zusätzlich erschweren. Über diese Ausgangslage und mögliche Lösungen kann ich jetzt mit unserer Reporterin Kerstin Schweighöfer sprechen. Kerstin, zunächst nochmal für den Überblick. Wie groß ist das Stickstoffproblem in den Niederlanden aktuell noch und was heißt das ganz konkret in der Praxis?
Also das Stickstoffproblem ist nach wie vor riesengroß, eine Lösung nicht in Sicht. Die Niederlande stoßen pro Hektar 5-mal mehr Stickstoff aus als der EU-Durchschnitt. Und das hat natürlich große Folgen für die Natur. Da sind riesengroße Schäden entstanden. Da stehen uralte Eichenwälder, da sterben die Wurzeln ab, weil sie in Säure stehen. Da wachsen in vielen Bereichen nur noch Brennnesseln oder Brombeeren. Und hauptverantwortlich ist die Landwirtschaft. Umweltschützer hatten deshalb einen Prozess angestrengt. Und seit dem Urteil hat das Stickstoffproblem auch große Folgen für den Rest der Gesellschaft. Denn seit 2019 muss Stickstoff erst eingespart werden, bevor weitere ausgestoßen werden darf. Und das betrifft eben viele Wirtschaftszweige, nicht nur den Agrarsektor. Auch beim Straßen-, Wohnungs- und Deichbau wird Stickstoff freigesetzt durch den Einsatz von Baumaschinen. Die Folge ist eben, dass unzählige Bauprojekte deshalb stilllegen oder sich hinauszögern und das trotz der extrem hohen Wohnungsnot. Und Premierminister Rutte hat eben von der größten Krise seiner Amtszeit auch gesprochen.
Nun wird seit längerem versucht, sich da politisch auf Kompromisse zu einigen, was schwierig ist, weil die Bauern die Zahl ihrer Tiere nicht reduzieren wollen und aber es nicht wirklich alternative Lösungen gibt. Jetzt wurde ganz große Hoffnung in die sogenannte Landwirtschaftsvereinbarung gesetzt. Die soll nicht nur das Stickstoffproblem lösen, sondern ganz grundsätzlich die Ausrichtung der Landwirtschaft neu regeln. Da kommt es aber auch nicht so richtig, geht es auch nicht weiter voran. Woran hängt es da?
Eigentlich an allem. Der Stickstoff ist bei diesem Landbauakkord, wie es heißt, nur ein Teil. Es geht auch um die Klimaziele von Paris, also um den CO2-Ausstoß. Es geht um die Wasserqualität, um verseuchte Böden. Nicht umsonst ist von der größten Wende in der Agrarwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg die Rede. Und seit gut 5 Monaten sitzen hier jetzt mehr als 50 Parteien an einem Tisch und versuchen sich zu einigen. Bauern, aber auch Futtermittelhersteller, Banken, Schlachtereien, Supermärkte, Umweltschützer. Und bislang sind es eben vor allem die Bauern, die sich querstellen. stellen und die wollen eben partout nicht, dass die Zahl der Kühe oder der Tiere allgemein pro Hektar reduziert wird. Viele Bauernorganisationen haben den Verhandlungstisch bereits verlassen und auch zu neuen Protestaktionen aufgerufen.
Eine Lösung, die so aussichtsreich erschien, war, dass die Regierung angekündigt hat, Höfe aufzukaufen, also eben Bauern zu bezahlen dafür oder ihnen Entschädigung zu geben dafür, dass sie ihr Geschäft nicht mehr weiter betreiben. Wieso klappt es damit nicht so richtig bisher?
Das muss noch anlaufen. Zum einen, weil die Regelung erst grünes Licht von Brüssel brauchte. Das hätte ja auch als staatliche Unterstützung ausgelegt werden können, Bauern den Ausstieg zu finanzieren. Inzwischen ist das grüne Licht aus Brüssel zwar da, doch nun lässt die Webseite auf sich warten, auf der die Bauern nachprüfen können, ob sie für die Regelung in Frage kommen. Die Regierung, die will insgesamt 13.000 Bauern, das ist mehr als einem Viertel, den Ausstieg finanzieren und stellt dafür mehr als 24 Milliarden Euro zur Verfügung. Aber Umfragen zufolge wollen nur ganz wenige Bauern von dem Angebot Gebrauch machen. Und deshalb will oder wollte die Regierung im äußersten Falle auch enteignen. Und darüber sind die Bauern natürlich ganz besonders wütend. Und das will die BBB auch unter allen Umständen verhindern, dass es so weit kommt.
Lassen Sie uns auf die BBB, die Bauernbürgerbewegung, noch mal genauer schauen. Die war, wie gesagt, bei den Wahlen zu den Provinzparlamenten sehr erfolgreich. Inwieweit ist das einfach eine Protestpartei, die auch den Frust der Bauern sammelt? Und inwieweit bietet sie tatsächliche Lösungen an, was das Stickstoffproblem angeht?
Also die Lösung, das bleibt abzuwarten. Die Bauernbürgerbewegung, die hält ein Schrumpfen des Viehbestands für unnötig und setzt auf technische Innovationen, obwohl deren Wirkung nicht erwiesen ist. Was übrigens auch ganz wichtig ist, ihr sensationeller Wahlsieg ist bei weitem nicht allein auf das Stickstoffproblem zurückzuführen. Der wichtigste Grund ist, dass die BBB auf der Welle der Unzufriedenheit schwimmt, die das gesamte Land hier erfasst hat. Viele Wähler finden, dass sich die Regierung viel zu viele Fehler geleistet hat. Auch die Corona-Maßnahmen haben die Unzufriedenheit anschwellen lassen und obendrein sind viele Wähler davon überzeugt, dass sich Premier Rutte während der letzten Koalitionsverhandlungen in Lügen verstrickt hat. Also das alles hat eine Riesenwelle der Unzufriedenheit anschwellen lassen und darum konnte die BBB größte werden.
Ist denn die Galionsfigur dieser Partei, Caroline van der Plas, wirklich auch eine ernstzunehmende Konkurrenz für Ministerpräsident Rutte?
Sie ist in jedem Fall jetzt schon eine ernstzunehmende Politikerin und sie hat Charisma. Sie sitzt ja mit einem Mandat im Parlament, die BBB. Und da hat sich van der Plas als stabile und auch integre Persönlichkeit manifestiert. Mit ihren Standpunkten bringt sie ihre Gegner zwar auf die Palme, aber selbst die müssen eben zugeben, dass sie sich nie im Ton vergreift und nie gegen Personen agiert. Aber sie hat schon jetzt die Koalitionsregierung unter großen Druck gebracht und viele glauben eben, dass die Regierung in Den Haag nicht mehr lange hält und es nicht schafft, durchzuhalten bis 2025, wenn die nächsten Parlamentswahlen stattfinden.
Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz darauf blicken, wie sich die EU zu diesem Anhalt Streit und dem Stickstoffproblem positioniert.
Ja, also kurz nach den Wahlen hat van der Plas ja beeindruckt mit einem Besuch von Franz Timmermans, dem Vizepräsident der EU-Kommission. Caroline bat Franz sozusagen zur Audienz, weil sie selbst keine Zeit habe. Und Franz schaute auch tatsächlich auf ein Kopfchen Kaffee in Den Haag vorbei. Caroline wollte wissen, wie viel Spielraum die EU den Niederländern lasse. Aber die Antwort dürfte ein bisschen anders ausgefallen sein, als sie es erwartet hat. Aber hören Sie selbst, was Timmermans sagte.
Was je da precies mee doet, hoe je het meet, dat is aan de nationale overheid.
Wie mit den Regeln umgegangen wird, ist Sache der Mitgliedstaaten. Aber die Niederlande sind verpflichtet, für einen guten Zustand ihrer Naturgebiete zu sorgen. Ich habe Caroline deutlich gesagt, dass andere Methoden denkbar sind, dass ich mir manchmal aber vorkomme wie eine kaputte Langspielplatte, die hängen geblieben ist. Um das Stickstoffproblem kommst du nicht herum.
Je komt niet om het probleem van stikstof heen.
So der EU-Kommissar für Klimaschutz Franz Timmermans. Mit meiner Kollegin Kerstin Schweighöfer sprach ich über die Stickstoffkrise in den Niederlanden und den Einfluss der Provinzparlamente. Vielen Dank. Get Brexit, dann war mal der Slogan des früheren britischen Premierministers Boris Johnson. Nach seinem skandalträchtigen Abgang mussten sich andere daran versuchen, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ein für allemal abzuschließen. Wie langwierig und schwierig dieser Prozess ist, das erfährt derzeit der amtierende Premier Rishi Sunak. Er geriet zuletzt besonders beim rechten Flügel seiner konservativen Partei unter Druck, weil deutlich weniger Gesetze aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft abgeschafft werden sollen als ursprünglich angedacht. Dass solche Meinungsverschiedenheiten teilweise öffentlich in der Presse und nicht vornehmlich im Parlament geklärt werden, das ruft Kritiker auf den Plan. Sie werfen den konservativen Tories Populismus vor und sehen gar den Zustand der Demokratie in Großbritannien gefährdet. Franziska Hoppen.
Order. Vor kurzem platzte dem Sprecher des britischen Unterhauses Lindsay Hoyle gewaltig der Kragen. Die konservative Wirtschaftsministerin Cammy Badenoch hatte, statt sich erstmal den Kollegen im Unterhaus zu stellen, in einer ebenfalls konservativen Zeitung einen brisanten Artikel veröffentlicht.
These members have been elected by their constituents and they have the right to hear it first.
Diese Abgeordneten hier sind vom Volk gewählt worden, rief Hoyle, und sie haben das Recht, so etwas zuerst zu erfahren. Grund des Ärgers: In besagtem Gastbeitrag hatte Ministerin Badenoch angekündigt, mehrere hundert EU-Rechtsvorschriften aus britischen Gesetzbüchern zu streichen, um damit Souveränität für Großbritannien zurückzugewinnen. Brexit-Populismus, der in der Zeitung unwidersprochen blieb, anders als es im Parlament geschehen wäre. Denn eigentlich hatten die Brexit-Befürworter mal versprochen, gut 4000 EU-Rechtsvorschriften zu streichen, doch anscheinend waren viele gar nicht so schlecht. Nicht das erste Mal, dass Mitglieder der konservativen Regierung am Parlament vorbei kommunizieren, sagt Tim Bale, Politikprofessor an der Londoner Queen Mary Universität.
I think we can say that this is a trend which people concerned about parliamentary democracy would like to see reversed.
Man könne einen Trend sehen, sagt Tim Bale, den Befürworter der parlamentarischen Demokratie gerne zurückgedreht sehen würden. Das britische Parlament selbst könne nur wenig dagegen tun, so Bale, weil es im europäischen Vergleich schwach ist. Das Wahlrecht produziert in der Regel eine Einparteienregierung, deren Mitglieder etwa entscheiden können, wie lange Debatten stattfinden oder die, so wie Ministerin Badenoch, Gesetzesänderungen ohne langwierige Lesungen und Anpassungen durchbringen können. Eine Schwachstelle, die britische Politik anfällig für Populismus mache, sagt Bale. Sich nicht dem politischen Diskurs unterwerfen zu müssen, erleichtert das Spiel mit den Emotionen der Menschen, zum Beispiel wenn es ums Thema Souveränität Großbritanniens geht. Nirgendwo werde das so deutlich wie im Umgang mit dem Brexit, sagt Alistair Campbell. Der Journalist und Aktivist hat gerade ein Buch veröffentlicht, das mit dem Populismus im Vereinigten Königreich abrechnet und immer wieder an diesen einen Punkt zurückkommt.
Ich glaube, wir haben ein echtes Problem mit unserer Demokratie. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass diejenigen, die die vielen, vielen Lügen über den Brexit verbreitet haben, um zu gewinnen, nicht zur Verantwortung gezogen wurden.
Campbell war selbst Regierungssprecher unter Labour-Premierminister Tony Blair, musste unter anderem den umstrittenen Einmarsch in den Irak 2003 verkaufen. Doch seit dem Brexit, meint Campbell, habe der Populismus eine neue Dimension erreicht.
Look at what's happening now with Brexit, even 7 years on. They're still telling us it's going well.
Schauen Sie sich doch an, was mit dem Brexit passiert ist, sagt Campbell. Selbst 7 Jahre später erzählen Sie uns noch, dass alles gut läuft. So wie Cammy Badenoch in ihrem Gastbeitrag. Das natürliche Gegenmittel zu Populismus, so Campbell, genau das, was sie vermieden hatte. Konfrontation, Ehrlichkeit. Das sei in der Politik doch nicht anders als im Privatleben.
If you have a problem in your work, if you have a problem in your family, if you have a problem in your marriage, the only way that you can address that problem is by admitting it.
Ob die britische Regierung irgendwann offen einräumt, dass viele Brexit-Versprechen so nicht eingehalten werden können, wird sich zeigen. Bis dahin sollte man vermutlich aber weiterhin regelmäßig Zeitung lesen.
Franziska Hoppen über den Zustand der Demokratie in Großbritannien. Das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Bis bald.